Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und wir streamen heute live von der Worship Fusion in Schwäbisch Hall. Worship Fusion, seid ihr am Leben? Heute haben wir die großen fünf Vineyard-Anbetungswerte im Fokus. Vertrautheit, Ehrlichkeit, Zugänglichkeit, Erwartung und Leidenschaft. Mit mir im Gespräch sind Cornelia Guida aus Bern, Viren Baku aus Kleve, Rike Borg aus Speyer und René Strobelt aus Chemnitz. Herzlich willkommen! Vielleicht wunderst du dich, wenn wir über Werte und nicht über Ziele sprechen jetzt. Der Unterschied ist, auf Ziele gehen wir zu, aber von Werten gehen wir aus. Als Anfang der 80er Jahre in Kalifornien Vineyard-Anbetung entstand, war es für diese Zeit etwas ganz Neues. Sie klang organisch, spontan, poppig und lebensnah. Sie war frisch und authentisch und anders als vieles, was man sonst in den Gemeinden kannte. Immer mehr Menschen begannen zu fragen, hey, was macht ihr da eigentlich? Was ist euer Geheimnis? Warum klingt ihr anders? Daraufhin begannen Vineyard-Anbetungsleiter gemeinsam zu überlegen, ja, was machen wir eigentlich? Was genau macht Vineyard Worship zu Vineyard Worship? Was ist das Besondere, das wir bewahren und weitergeben wollen? Und so entstand Schritt für Schritt das, was wir heute die großen fünf nennen, die fünf Werte, das Herzstück von Vineyard-Anbetung. Und wir steigen ein mit dem Wert Vertrautheit. Vertrautheit bedeutet, Gottes Nähe suchen und zulassen. Wir öffnen unser Alles für Gott und erwarten, dass er uns immer vollkommener begegnet. Gottes Geschichte mit der Menschheit ist eine Love Story mit Hindernissen. Von ihm erschaffen und gewollt, wählen wir Menschen doch unseren eigenen Weg. Ohne zu zögern, beginnt der Schöpfer, um uns zu werben, uns zu suchen. Sein Wunsch ist, in unserer Welt, in unseren Gemeinschaften, Familien und in uns erneut wohnhaft zu werden. Vertrautheit mit Gott ist unser Reiseziel und unser Weg. Wir laden jeden ein, dieses Geschenk für sich selber zu entdecken. Rike, was bedeutet der Wert Vertrautheit für dich in deiner Anbetung und in deinem Leben mit Jesus?
Ja, in meinem Leben würde ich sagen, das hat sehr viel mit meinen eigenen vier Wänden zu tun. Ja, in Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zu sein, findet ja in der Regel schon auch auf der Bühne statt, aber vor allem bei mir zu Hause mit Gott. Und ja, wenn ich den Ort nicht kenne oder diese Beziehung nicht habe, kann ich natürlich auch niemanden mitnehmen und dort hineinführen. Deswegen genau, es ist ein sehr essentieller Wert, würde ich sagen. Ja.
Hey, Vertrautheit bedeutet Hosen runterlassen, würden wir in Hamburg sagen, uns zeigen und Nähe riskieren. Wann war das schwierig für dich, Nähe mit Jesus zu riskieren?
Geht gleich gut los. ja, einfach vor allem in Zeiten, die man erlebt, wo es nicht super easy ist, zu Jesus zu kommen, zu Gott zu kommen. Wenn man jetzt nicht gerade happy-clappy in seinem Alltag unterwegs ist und ja vor Fragen steht, ja, vielleicht auch Dinge im Leben passieren, wo man Fragen hat, Jesus, warum ich, keine Ahnung, genau, da fand ich es bisher super schwer, dann Nähe zuzulassen. Wenn alles super läuft, ja, gerne, dann ist es natürlich wie mit einem Freund, dann habe ich sehr, sehr gerne Beziehung und Nähe. Aber wenn dann mal was dazwischen kommt, ja, dann wird's hart.
Du bist verheiratet mit Jonas, der hier auch mit in der Band spielt.
Yeah.
Woran würde Jonas merken, dass die Vertrautheit zwischen dir und Jesus gerade nicht so läuft?
Jonas? Die Frage. Vor allem, genau, wenn ich viel in so einem ich nenne es persönlich immer Wurstelmodus G. Genau, also alles andere ist wichtiger. Ich muss erst aufräumen. Ich muss erst dieses und jedes erledigen, bevor ich Zeit mit Gott verbringen kann. Und ich finde jegliche Ausrede dafür. Genau, ich glaube, das ist ein sehr großes Zeichen, dass irgendwas schräg läuft.
Wuschelmomente? Woran würde Jonas das noch merken?
An meiner Laune, an meiner Haltung. Wie gerne gehe ich gerade in den Worship? Wie gerne gehe ich ja nach vorne im Worship vielleicht auch, im Gottesdienst? Fällt es mir leicht, auch dort öffentlich quasi anzubeten? Genau.
Vielleicht sitzen hier im Publikum auch einige, die sagen, ja, Vertrautheit, da bin ich gerade so ein bisschen ausgestiegen. Sag mal 3 Stichpunkte, die uns helfen können, wieder einzusteigen in die echte Nähe mit Jesus.
Ja, tu es einfach, auf jeden Fall mal. Ich persönlich lieb's einfach, zu Hause im Worship zu sein, also Worship-Musik anmachen, auf die Couch legen. Man muss ja nicht mitsingen, man muss auch nichts fühlen in dem Moment, aber einfach zu sein, mit Gott ihn einzuladen. Bezieh Menschen mit ein. Lass dich auch pushen von anderen. Rückendeckung ist auch immer
super
gut.
Super cool. Vielen Dank, Rieke. Irene, wann hat der Wert deine Anbetungshaltung besonders geprägt? Gab es deine Entwicklung, Vertrautheit? Hast du ganz nah angefangen oder aus der Ferne dich hin entwickelt in diese Vertrautheit mit Jesus?
Also ich bin schon relativ jung in den Glauben eingestiegen. Und was mich da wirklich gecatcht hat oder was das Ganze für mich überhaupt attraktiv gemacht hat, war einfach zu merken, dass wenn ich mich hinwende an einen Gott oder eine unbekannte Figur, dass was zurückkommt. Und das hat mich schon geprägt, schon als ich noch 11 war oder 12. Ich glaube, das ist noch mehr gewachsen in der Zeit, seitdem Vertrautheit zu zeigen oder auch, ich glaube, unser Leben ist geprägt voll von verschiedenen Herausforderungen auch. Und wenn alles andere wegfällt, wenn alles andere nicht vertraulich wirkt, dann kann ich mich immer noch an Jesus wenden. Und das hat sich schon oft genug gezeigt, so dass es ist ein bisschen wie ein Experiment, würde ich sagen. Man probiert was aus und merkt, dass da kommt was zurück. Und so ist mein Vertrautheit zu Jesus gewachsen in der Zeit.
Vertrautheit hat ja damit zu tun, dass man einander mag, aber auch, dass man das Gefühl hat, man wirkt wirklich akzeptiert und angenommen, wie man ist. Hattest du Zeiten, wo dir das schwer fiel, wo du dachtest, ich weiß nicht, ob ich diese Vertrautheit in dem Sinne mit Gott leben kann? Nimmt er mich so, wie ich bin?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage für viele Menschen. Und auch für mich war es schon immer eine Frage, wer bin ich, was mache ich, was kann ich? Ich komme woanders her, ich lebe jetzt hier. Was hat das alles zu bedeuten? Und da habe ich mich schon an Gott gewendet und gefragt, ist das alles so richtig? Und da hat er mir schon vieles geschenkt, vieles Sichtbares geschenkt, viele an Beziehungen, an Gemeinden, an Beziehungen zu euch auch als Vineyard-Gemeinde. Und das war schon ein klares Zeichen für mich, dass Gottes Vertrauen nicht nur in ihm ist, sondern auch in uns als eine Community.
Cornelia, was hast du über dich selbst gelernt, während du mit dem Wert Vertrautheit gerungen hast?
Dass ich sehr gerne Zeit für mich allein habe, dass ich auch eine sehr introvertierte Seite habe und ich es liebe, einfach mit Jesus diese Zeit zu haben, wo ich alleine bin mit ihm, in meinem Stuhl. Ich habe so einen Stuhl, wo ich mega gerne hingehe, wo ich Bibel lese oder soake oder worshipe. So, und ich habe wie gelernt, oder ich liebe es auch allein in die Natur mal spazieren zu gehen. Einfach so, dass ich diese Zeit, wo ich alleine mit ihm bin, brauche. Und so als Mutter von, ich habe jetzt 3 Kids, ist das nicht immer einfach, diese Zeit zu haben oder zu finden. Aber diese Oasenzeiten, die sind mir mega wichtig.
Wie funktioniert Vertrautheit mit Jesus, wenn von 3 Kindern eines schreit und 2 sich streiten und das Essen anbrennt?
Okay. Sorry, da habe ich nichts mehr anderes als einfach zu beten. Also ich bete sehr viel im Alltag, einfach wenn ich also spreche mit ihm, wenn es mir gelingt, an diesen Ort zu kommen. So. Genau. Aber das sind dann nicht so die Ruhezeiten, wenn die Kinder streiten. Ja.
Hey René, wann wurde der Wert Vertrautheit für dich lebendig?
Ich glaube, als ich Gott als Vater noch mehr entdeckt habe. Also ich habe Jesus lange so als Freund gehabt und ich merkte auch immer, Jesus, mein Freund, ist auch der Zugang zum Vater. Und dann hatte ich eine Zeit, da hat jemand gesagt, ich glaube, es wäre für dich dran, so eine Vaterschule zu machen. Und die hat mir wirklich geholfen, zu spüren eigentlich, dass Jesus auch mein Vater ist und dass der Vater mich lieb hat. Und ich glaube, da ist auch viel Heilung passiert tatsächlich, einfach von dem, was eben so in der Familie war oder nicht war, genau. Und dann merke ich aber, das ist so eine Long-Time-Love-Story, also das geht ja immer weiter, man ist ja immer wieder da drin und entdeckt auch immer neue Aspekte und geht eigentlich tiefer. Also wir reden ja oft davon, wir wollen mehr davon, aber ich spüre, das geht eigentlich tiefer. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist wieder an der gleichen Schleife, aber es geht eigentlich nur tiefer und Gott möchte einen tiefer in diese Beziehung hineinführen.
Also Gottes Vertrautheit, die er dir gegenüber gezeigt hat, hat im Grunde deine Vertrautheit mit ihm geöffnet. Höre ich das richtig?
Genau. Also letztlich ist es immer wieder dieses Hören von ihm oder das, was Jesse heute Morgen gesagt hat. Also das war auch so ein Öffner. Vorher dachte ich immer, ich muss Gott irgendwie gefallen und das ist eigentlich so eine Einbahnstraße und zu lernen, er redet mit mir. Also das ist ein Flow, eine Beziehung. Also ich liebe das einfach, das zu entdecken auch. Ne? Und natürlich hat das diese Täler und dieses, wo bist du? Aber ja, da gibt es viele Momente, in denen das auch tiefer wurde. Also Jesus holt einen da ja irgendwie ab. Das finde ich so das Spannende, dass du bist irgendwo auf dem Weg und vielleicht powerst du ganz viel rein und er lädt dich ein, komm doch jetzt mal zur Ruhe, ja? Oder sei doch still. Ich erzähle mal ein Erlebnis. Also ich hatte manchmal so Zeiten, da mache ich so als Student auch, da habe ich zum Beispiel Picknick mit Jesus gemacht in meinem Zimmer. Ich habe eine Decke gemacht und dann haben wir gegessen quasi und dann, es wäre jetzt schön, so einen Worship-Song zu spielen und hab gespielt und Jesus sagt, du musst nicht schreien. Ich bin da. Also und das war wie unmöglich, dann weiter laut zu singen. Und dann kannst du in so eine Zeit des Soakings einsteigen und spürst, er ist einfach da. Du musst nicht mal reden, sondern du spürst jetzt oder weißt, er ist da.
Vielen Dank. Hey, wir schauen den zweiten Wert an. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet ein Miteinander ohne Maske. Worte und Leben stimmen überein. Auch Gott spielt mit uns kein doppeltes Spiel. Seine Annahme hat keine Vorbedingung. Bei ihm dürfen wir Masken ablegen und entspannen. Ja, Ehrlichkeit macht uns verwundbar, doch sie heilt uns auch. In seinem Licht endet unsere Furcht vor Ablehnung. Wir müssen uns selbst, einander oder Gott nicht beeindrucken. Anstatt großer Hingabeversprechungen schenken wir Gott lieber, was wir gerade haben. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber immer genug. Ehrlichkeit. Wir reden. Gab es eine Zeit, in der du dich von diesem Wert entfernt hast, bewusst oder unbewusst, als Anbeter?
Ich möchte Nein sagen, aber ich glaube, das stimmt wahrscheinlich nicht. Nein, also ich glaube tatsächlich, jeder hat Verunsicherheiten und aus dieser Verunsicherheit heraus agiert man auch vielleicht mal nicht so, wie man möchte. Und ich habe bestimmt in manchen Situationen auch gedacht, ich muss irgendwie klingen, ich muss irgendwie sein, ich muss irgendwie sprechen können, um angenommen zu sein. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass Gott uns wirklich einzigartig geschaffen hat. Und weil er das so gemacht hat, würde ich ihm quasi nicht gerecht sein, indem ich versuche, was anderes zu sein. Und deswegen versuche ich weitestgehend so zu sein, wie ich bin. Und merke auch, dass Gott das nutzen kann oder nutzen möchte. Und indem ich das tue, ist meine Hoffnung auch, dass ich andere ermutige, genauso zu sein. Ehrlich zu sein mit sich selbst und auch mit anderen. Einfach ein Licht in dieser Welt zu sein.
Cornelia, was hilft dir im Alltag ganz praktisch, diesen Wert Ehrlichkeit lebendig zu halten?
Ich glaube einfach nicht, wie das schon so schön beschrieben ist, nicht Masken zu tragen, etwas zu sein, was ich nicht bin. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, nicht mich von Gefühlen leiten zu lassen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber für mich ist so eine Gefahr drin, so ich fühle mich nicht gut und ich lasse mich dann völlig so in diese Täler rein gehen. Und das ist für mich auch nicht Ehrlichkeit. Das hat für mich wirklich etwas damit zu tun, mich auch verletzlich zu machen mit meinen Struggles oder mit dem, was ich erlebe, vor Gott zu kommen. Und wir haben in unserer Familie auch so, wir sagen unseren Kindern oft, hey, Ehrlichkeit ist so ein Wert, den wir als Familie leben wollen. Wir hatten gerade letzte Woche eine Situation in der Schule, wo unsere Tochter ihrer Lehrerin ein ehrliches Feedback gegeben hat, und da hat eine andere Schülerin, fand das mega doof, dass sie das gemacht hat, und hat sie dann ausgeschlossen. Und dann konnte ich ihr sagen, hey, manchmal ist es einfach so, dass wir für Ehrlichkeit hinstehen, dass wir halt sagen, was wir gesehen haben, und die Wahrheit aussprechen. Und das gefällt anderen nicht, aber das ist für uns so wichtig. Einfach, dass wir echt sind und das auch in unseren Familien leben, diesen Wert.
René, wie wird dieser Wert in deiner Anbetung, die du leitest, vielleicht in der Gemeinde oder wenn du Musik machst, ganz praktisch deutlich? Ehrlichkeit.
Also ich glaube, der entsteht eben auch immer wieder im Austausch mit anderen, also für uns persönlich, aber eben auch, dass wir mit anderen ehrlich sind und vielleicht auch über unsere Struggles reden, ja, oder also auch mit Freunden mache ich das, also wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe, dann tue ich nicht so, als wäre alles blenden bei uns, wenn jetzt die Gäste kommen, sondern sage ich, tut mir leid, wir haben jetzt einfach gerade Stress gehabt, das war gerade blöd, wir brauchen noch einen Moment, wie auch immer, so. Und ich glaube, mit der gleichen Intention kannst du auch quasi in Worship-Sets gehen und kannst Leute einladen, einfach ehrlich zu sein. Und ich sage auch manchmal, mir geht's gerade nicht gut, meine Woche war blöd oder das ist beschissen gelaufen. Das können wir rausschneiden. Ne? Genau. Und dann ist aber dieser Blick, wie du es vielleicht sagst, mit den Gefühlen, ich sage dann immer, aber unser Fokus ist jetzt auf Jesus und egal was war, wir blicken auf ihn und norden uns sozusagen wieder ein. Und bei ihm hat das dann Platz einfach. Ja, also, und das ist ja das, was wir glauben, dass das Kreuz uns aushält. So, und dann sollten wir es auch leben oder ausprobieren oder machen.
Cornelia, du performst live, Leute sind da, Vineyard Bern ist auch keine kleine Gemeinde und es läuft nicht. Wie ehrlich kannst du sein?
Also, wir haben auch schon ein Song abgebrochen, gesagt, tut uns leid, wir müssen nochmal neu starten, weil wir hatten irgendwie einen Tonart-Change und wir haben das nicht richtig gemacht und hat es super schrecklich getönt. Ich finde, einfach authentisch sein ist mega wichtig in dem. Es geht wirklich nicht um eine Performance, sondern dass wir gemeinsam Jesus groß machen und ihn anbeten. Und ich finde aber wirklich, es ist so eine Spannung, ja, wenn ich mich mal sage, ich komme jetzt in den Gottesdienst und ich fühle mich nicht danach, Gott anzubeten. Ich weiß, es ist gut, ihn anzubeten, weil er sitzt auf dem Thron, er regiert, er ist würdig. Und es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und da ist für mich wirklich eine Spannung zwischen, wo ja, regiert mein Geist über meinen Gefühlen und wo ist mal ein Moment, wo ich sage, hey, ich habe sowas krass letzte Woche erlebt, mir geht es gerade nicht gut, und das auch in der Gemeinde teilen. Und ich finde, es gibt nicht ein richtig oder falsch. Manchmal ist es wie dran zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach und bete an. Manchmal ist so ein Moment, wo man etwas teilt und plötzlich geht so ein Raum auf, wo Heilung passieren kann. Und da finde ich einfach vom Geist geleitet sein, was ist jetzt in diesem Moment. Weißt du, manchmal ist es für uns mehr als Team, hey, dass wir das Worship-Team zusammennehmen, nochmal zusammenstehen und sagen, hey, mir geht's heute einfach nicht gut. Aus diesem Grund können wir füreinander beten, das machen wir oft. Dann ist das gar nicht dran, dass wir jetzt das groß im Gottesdienst teilen, wenn die Leute da sind, aber dass wir als Team einander spüren, dass wir connected sind, dass wir dort ehrlich sind und einander tragen können. Genau. Ja.
Letzte Frage zu dem Punkt. Ihr geht in die Sonntagsanbetung. Ein paar Minuten vorher kommt der Gitarrist und sagt, ey, ich habe voll abgelost. Drogenrückfall, Bank überfallen, meine Partnerin geschlagen. So, ich bin völlig zerbrochen. Kann die Person trotzdem mitspielen? Nehmt ihr sie mit rein? Oder sagt ihr, oh, wir reden?
Dann sage ich, du bist hier genau richtig. Dann bist du hier genau an dem Ort, wo du sein musst und sein sollst. Denn Gottes Gegenwart heilt dich. Und ich glaube auch, wenn du hier zerbrochen bist, dann hast du hier was anzubieten. Und genau, ich glaube auch, dass Gott uns unsere Schwächen Gott nutzt unsere kaputten Momente, um ihn selbst zu verherrlichen. Und ich habe das so oft gesehen und so oft erlebt. Und es ermutigt mich auch, weil es zeigt einfach, dass Jesus uns trägt in den Momenten und Jesus uns wirklich, ja, wie du sagst auch, ne, also Gitarre verstimmt oder keine Ahnung was. Und da bin ich auch ziemlich ehrlich mit meiner Gemeinde und sage, hey, es klappt heute nicht, aber wir sind quasi die Band, aber ihr seid Teil der Band und ihr singt mit uns mit und wir kriegen das zusammen hin. So machen wir das.
Diese Antwort führt zum nächsten Punkt, Zugänglichkeit. Zugänglichkeit entsteht durch Willkommenskultur und Barrierefreiheit. Gott selber macht sich in Jesus zugänglich. Deswegen leben auch wir zugänglich. Jesus spricht oft darüber, Gott zu ehren, sich ihm zuzuwenden, braucht kein besonderes Ritual, kein besonderes Glaubensbekenntnis oder auch kein Gebäude, sondern eine Herzenssynchronisation. Gottes ausgestreckte Hand zu greifen kann jeder und jede jederzeit. Wir ermutigen Menschen, aus jedem Background mit uns in Richtung Jesus zu reisen. Um dabei kein exklusiver Club zu werden, hinterfragen wir unsere Eigenarten. Sind unsere Anbetungslieder, unser Auftreten, unsere Kultur relevant und verständlich? Laden Sie zum Mitmachen ein. Ich finde, hier sind wir wahnsinnig herausgefordert. Laden unsere Songs und unsere Kultur Menschen zum Mitmachen ein, die entweder aus einer ganz anderen christlichen Kultur kommen oder die vielleicht überhaupt keinen christlichen Background haben. Rike.
Ich komme auch so ein bisschen aus der Welcome-Schiene, genau, in Gemeinde. Und ja, deswegen ist das eigentlich für mich doch ein sehr wichtiger Wert, vor allem wenn Menschen kommen, die noch nie da waren und sich fragen, was um alles in dieser Welt passiert hier? Schöne Musik, aber warum tanzen die da so wild? Warum macht hier jeder, was er will? Hat das einen Grund? Genau, und da irgendwie wirklich eine gute Linie zu finden, finde ich persönlich super schwer. Es ist voll der Balanceakt. Weil auf der einen Seite wollen wir natürlich auch kein starres, nur so hat's zu laufen, damit ja keiner abgelenkt ist und man genau versteht, was hier passiert und es so niedrigschwellig wie möglich ist, so der Einstieg. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich gerne einen Rahmen schaffen, in dem man versteht, was passiert. Durch Kommunikation, durch wirklich die Menschen auch an Worship heranzuführen, zu sagen, was sind unsere Werte, was machen wir hier, warum tanzen wir mit den Fahnen, mit den Flaggen. Genau, ja, ich finde es super herausfordernd, aber mega, mega wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
René, barrierefreie Anbetung. Du stehst auf der Bühne und es ist Gottesdienst, es ist ein Meeting und du weißt, da sind auf jeden Fall auch Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Was ist deine beste 30-Sekunden-Einführung in das Thema Anbetung?
Wir geben jetzt Raum für Gott. Wir wollen ihm die Ehre geben. Er ist so unser Fokus und wir norden uns auf ihn ein. Und egal, wo du herkommst, du kannst einfach dabei sein. Es werden hier Menschen vielleicht aufstehen, die heben die Hände. Du darfst einfach so sein, wie du möchtest. Und vielleicht kannst du damit noch nicht so viel anfangen, aber du kannst was von dieser Atmosphäre spüren. Und ich lade dich ein, einfach da zu sein, das ein bisschen aufzunehmen, auf dich wirken zu lassen. Du musst gar nichts machen, du darfst einfach sein. Du kannst aber auch aufstehen, du kannst tanzen.
Cornelia, was geschieht mit unserer öffentlichen Anbetung, wenn wir diesen Wert vernachlässigen in unseren Meetings? Den Wert Zugänglichkeit.
Ja, ich denke, dass wenn wir den Wert vernachlässigen, dass sich die Leute halt so fühlen können, dass sie nicht Teil davon sind oder irgendwie nicht einhängen können, vielleicht eher abhängen oder dass ihnen das nichts sagt irgendwie, dass halt so eine Passivität vielleicht entsteht.
Birin, wann kann unsere Exklusivität, wenn wir sie übertreiben, wirklich Menschen auch fernhalten von Gott?
Ich glaube, es ist eine echt spannende Frage, einfach weil es ein Spagat reißt in mich selbst auch. Ich versuche, das reinzunehmen, was ich bin oder wie Gott mich geschaffen hat, weiß aber auch, dass das auch nicht jeden Geschmack trifft. Und da stehe ich manchmal und frage mich, Gott, wie schaffe ich das, dass ich dich anbeten kann in volle Authentizität, in volle, so wie ich bin, aber trotzdem so, dass ich die Menschen diene und die Menschen hier, die sich gesammelt haben, auch ja, mitnehme auf diese Reise, dich anzubeten. Und Gott, der kommt einfach mit seinem Geist. Und ich glaube, das ist die Antwort, die mir immer hilft und zeigt, ja, für uns Menschen, wir schaffen Grenzen und sagen, das klingt so, da klingt so. Und Gott zerreißt Grenzen und sagt, nee, ihr gehört zusammen. Wir versuchen, das besser zu machen, so wie wir sind. Und ich glaube, Gott macht den Rest. Es macht einen Schritt und er macht die restlichen 99. Und hoffe, dass sein Geist vor allem wirkt in dem Raum.
Also Zugänglichkeit wäre tatsächlich auch ein Wunder, wenn das passiert, ne? Wenn ganz verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen, Menschen, die Jesus kennen, die ihn noch nicht kennen und so zusammenkommen und alle irgendwie dieses Erlebnis haben. Wir verbinden uns mit was Größerem. Ja. Vielen Dank. Okay, wir kommen zum vierten Punkt, Erwartung. Erwartung sucht, dass sich Himmel und hier verbinden. Wir wissen, unsere Anbetung ist ein Ort, wo der Vorhang zwischen Himmel und Erde dünn wird. Darauf sind wir achtsam und auch bereit, alle Pläne zu ändern, wenn Gott uns so führt. Jesus spricht über Gottes Plan für eine gerechte Schöpfungsordnung und lebt sie vor. Er ruft zur Verantwortung füreinander auf, tritt für sozial ausgestoßene und unterdrückte Menschen ein. Er heilt Kranke, befreit von dämonischer Gebundenheit, stiftet Würde, verbreitet Hoffnung, Freude und Identität. Unsere Erwartung ist, dass sich Himmel und Erde in dieser Weise verbinden und Gottes guter Plan für jeden Menschen sich durchsetzt. Als Agenten dieser Hoffnung stellen wir uns seinem Heilswirken zur Verfügung. René, Erwartung bedeutet, dass wir immer Raum lassen müssen.
Richtig, Raum für seine Gegenwart. Und ich sage auch immer, also wie Jesse das heute schon gesagt hat, also wir treten jetzt ein in ihn und wir sind jetzt nicht da, um seine Gegenwart herbeizusingen, sondern er ist schon da, er hat was vorbereitet und lass uns doch mal bewusst machen, dass er jetzt da ist. Genau, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal, während des Sets oder also auch für meinen persönlichen Alltag zu sagen, wo bist du gerade? Wo nehmen wir dich wahr? Wie nimmst du ihn gerade wahr? Und dann auch Raum, sage ich mal, der Gemeinde zu lassen, nicht nur sein Programm durchzuziehen, sondern zu sagen, was fühlst du gerade? Was siehst du gerade?
Erwartung bedeutet, dass wir erwarten, dass in unserer Anbetung Gott sich zeigt, er ist mitten unter uns, dass der Vorhang zwischen Himmel und Erde dünn wird. Hast du diesen Wert mal verloren?
Habe ich diesen Wert mal verloren? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, dass ich mir nicht so bewusst war und so wie aus eigener Kraft so diesen Himmel herunterziehen wollte. Und dass ich mir dann immer wieder so bewusst machen muss, hey, es ist, bin nicht ich, das bist du. Du bist erheilt und befreit, du wirkst.
Was steht diesem Wert Erwartung entgegen, ganz praktisch, wenn du anbetest oder bei euch in der Gemeinde? Was sind die Gegner?
Für mich steht das im Raum, wenn ich meine eigene Vorstellung mehr Raum gebe als die Vorstellung, die vielleicht von Gott kommen kann oder kommen möchte. Und für mich muss die Tür immer aufbleiben. Also ich mag es nicht, wenn die Tür zu ist, auch ganz praktisch. Ja? Also ich mag offene Türen, keine zu. Aber ich mag einfach die Idee, dass Gott reintreten möchte und kann. Und ich muss diese Erwartung einfach immer da haben. Und ich strecke mich danach aus. Ich gucke in den Raum oft. Ich gucke auch die Leute an, während ich anbete, um zu sehen, was passiert jetzt hier gerade. Wer ist womit beschäftigt? Klar ist mein Fokus auf Jesus, aber ich merke auch einfach die Verantwortung, die wir als Anbeter tragen, zu wissen und zu schauen, was passiert jetzt hier gerade.
Rike, was bedeutet der Wert Erwartung für dich?
Dass ich sie in der Regel runterschraube, damit es nur um ihn geht und nicht um das, was passiert, sondern ich möchte ja anbeten um seinetwillen und nicht um meinetwillen. Also das haben wir jetzt öfter schon gesagt, aber ich glaube, das ist eben jedes Mal wieder wichtig, wenn man im Worship steht und sagt, ja, ich will, dass, wenn wir hier Worship machen, dass der Himmel offen ist, dass Gottes Gegenwart da ist. Und sie ist immer da, egal wie schräg die Gitarre ist oder auch nicht. Genau, und ich will, dass Kranke geheilt werden, Menschen befreit werden, Transformation stattfindet. Also auf jeden Fall, es soll passieren, aber deswegen bete ich nicht an. Und das mir immer wieder klar zu machen, ich muss jetzt nicht saulaut singen, damit jetzt irgendwas passiert, sondern ich darf so kommen, wie ich in dem Moment bin und das, was ich zu geben habe. Und das ist Gott immer genug. Und in dieser Erwartungshaltung da zu sein.
Manchmal hat auch jemand anders die Erwartung, vielleicht die Gemeindeleitung oder die Crowd, die da ist. Und die Erwartung wird dann auf die Anbetungsleiterin gelegt. Jetzt öffne mal den Himmel für uns.
Juhu. die Erwartung ist ja oft da. Ich habe selber für mich als Gemeinde-Worshipper, also jetzt, wenn ich nicht in der Rolle des Worship-Leiters bin, sondern mitmache, gemerkt, dass egal, was die Worship-Leiter machen können und egal, wie es aussieht, dass es um meine Anbetung geht. Das kann niemand für mich machen. Es ist super, wenn wir über Zugänglichkeit reden, dass der Weg so leicht wie möglich ist, aber ich bin es, die das entscheidet, und es ist für Gott am wertvollsten, wenn ich entscheide, ich will das jetzt und ich mache das, komme, was wolle, und nicht, weil jemand mich dazu animiert. Deswegen, ist immer, finde ich, so eine Frage, ob das wirklich alles von vorne kommen muss, auch wenn diese Erwartungshaltung in der Regel projiziert wird.
Also, wobei das natürlich sehr gut ist eigentlich, wenn es diese Erwartung irgendwo gibt, der könnte das machen. Weil da gibt es ja trotzdem so etwas, auf das man einsteigen kann und sagen, da ist eine Erwartung, dass man das will. Und dass der Worship nicht nur das Goodie vor der Predigt ist oder die Hinführung. Und also da finde ich auch, dass meine Frage, wo müssen wir auch nochmal überdenken, ist dieser Raum wirklich da? Weil manchmal merken wir, okay, in der Anbetung, hier ist jetzt dieser Raum, aber ich habe nur noch eine Minute und dann geht es weiter mit der Predigt und die Kinder müssen in den Gottesdienst geschickt werden. Also so, und da müssen wir, glaube ich, auch als den Gottesdienst gestalten oder gemeinsam überlegen, haben wir diesen Raum tatsächlich? Also haben wir gemeinsam diese Erwartung und was passiert oder wer entscheidet wann, dass wir der mehr Raum geben und was anderes hinten anstellen. Von dem her, also es ist gut, aber man muss jeden auch immer wieder mitnehmen und auch gemeinsam sich dieser Frage stellen, wie wollen wir dem begegnen, wenn es passiert? Was ist, wenn Jesus jetzt sich zeigt und vielleicht was tun wir, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten?
Manchmal spüre ich auch, dass ich etwas tun sollte, was mich viel kostet. Das ist das andere, weil in unserer Kultur sprechen wir oft davon, dass wir nichts tun wollen und sind dann aber oft auch passiv, wenn eigentlich der Heilige Geist uns herausruft, etwas zu tun, das uns viel kostet, das vielleicht doof aussieht, dass die Leute vielleicht zuerst auch komisch finden. Diese Werte halten sich ja dann in der Spannung, oder? Dann ist die zugänglich. Aber manchmal brauchen wir auch den Mut, wenn wir das Reich Gottes sehen wollen, in etwas hineinzustehen, das auszusprechen.
Das führt mich genau zum nächsten Punkt und zum letzten Punkt, Leidenschaft. Leidenschaft drängt uns, die Komfortzone zu verlassen. Gott zu ehren, darf uns etwas kosten. Jeder möchte leidenschaftlich leben, doch das ist kein Ponyhof. Leidenschaft ist mehr als ein Gefühl, es geht um die Bereitschaft zur Entbehrung, zum Leiden um einer größeren Sache willen. Lässt sich ein Berg nicht versetzen, müssen wir ihn besteigen. Leidenschaft lässt großen Einsatz entstehen. Jesus selbst geht diesen Weg für uns und macht deutlich, wie viel wir ihm wert sind. Auch uns wird Hingabe an Gott über die Grenzen unserer Komfortzone führen und etwas kosten. Wir ermutigen einander, Gott in diesem Sinne an guten und an schlechten Tagen leidenschaftlich zu lieben. Viren, wie hat Leidenschaft deine Anbetungshaltung geprägt?
Liebe ist die Quelle meiner Leidenschaft. Liebe ist das, was mich treibt. Ich liebe nicht nur die Anbetung, sondern auch die Menschen. Ich liebe Jesus und das führt alles zu einem Hingabe, was ich auch nicht selber gut steuern kann. Ich kann nicht gut Nein sagen. Ich bin absolut schlecht im Nein sagen. Von dem her, wenn du mich irgendwas fragst, wozu ich eigentlich Nein sagen möchte, meistens ist die Antwort ja und dann vielleicht kommt nachher noch ein Nein, aber meistens erst ein Ja. Ja. Ich glaube auch, dass Gott uns ruft und wenn wir diesen Ruf nachgehen, dann entsteht einfach schöne Sachen. Ich hatte vor ein paar Jahren Worship geleitet und da habe ich dann richtig euphorisch bin ich reingekommen in den Raum und war so, hey Church, wir machen das richtig Afrikanisch-Style heute und ja, stellt euch auf, wir gehen richtig los. Komplett Stille in dem ganzen Raum, absolut Stille. Aber heute stehen zwei meiner afrikanischen Brüder aus Kleve mit dabei und wir machen das jeden Sonntag und das ist überhaupt nicht komisch. Gott hat da vielleicht was gesehen, was ich noch nicht gesehen hat. Und in dem Moment war ich noch still, aber jetzt, ja, wir beten richtig gerne an.
René, wie hat sich dein Verständnis dieses Wertes im Lauf der Zeit als Anbeter und Anbetungsleiter verändert?
Immer mehr hineinzukommen in dieses, ich kann das nicht produzieren, sondern ich muss in das eintreten, was schon da ist. Oder auch genau wieder dieses, das ist ja Anbetung, ich schaue Jesus an und sehe, was er tut und staune darüber und dann plötzlich geht das Herz über oder fließt oder du fängst an zu denken, wow, wie krass bist du. Und du bist aber immer geshaped durchs Leben. Und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, dass du eben genau festhältst an Jesus in diesen ganzen Situationen und ihn immer wieder anschaust und suchst. Also ich glaube, die Leidenschaft hängt immer mit diesem Suchen zusammen. Und auch diese Dürrezeiten oder Zeiten, wo du merkst, da funktioniert es gar nicht oder Jesus redet gar nicht oder auch das, was ich gestern erlebt habe, ist nicht real. Die führen dich dran zu bleiben, tiefer zu gehen und die machen dich letztlich leidenschaftlicher. Es ist eigentlich nichts, was du produzieren kannst, sondern was Gott auch ein bisschen mit dir tut.
So. Cornelia, Leidenschaft ist mehr als ein Gefühl.
Für mich ist Leidenschaft Essen und Trinken und satt werden am Herrn und dann kommt noch mehr davon. Also es ist nicht wie im Natürlichen, ich esse und ich werde satt, sondern im Geistlichen ist wie, je mehr ich esse, je mehr ich von ihm trinke, je mehr ich in mich hineinnehme und das Substanz in mir wird, desto mehr wird das Feuer noch größer, wie wenn man noch ein Holzstück auf das Feuer legt. Darum ist es für mich nicht ein Gefühl, sondern es ist ein täglicher Rhythmus von mich ernähren und mich ja, in Gott satt werden.
Wann hat Anbetung dich etwas gekostet in dem Sinne von Leidenschaft?
Schon viel. Ja, aber es ist auch ein Wert, der mir sehr nahe steht. Und es kostet mich oft so viel, mich so zu zeigen. Es kostet mich so viel und trotzdem, glaube ich, hilft es, den Menschen auch in diese Leidenschaft hineinzufinden.
Du meinst, es kostet dich viel, dich zu zeigen, also ehrlich, zerbrechlich aufzutreten.
Genau, ja, vielleicht auch, ja, mal, ja, unperfekt. So, wenn ich alles super schön singe, wie ein Pferd einfach leidenschaftlich werden darf und dann vielleicht geht mir dann mal eine falsche Note raus oder so, aber es kommt so viel vom Himmel mit und diese Demut zu haben, dass wir uns verletzlich machen und Jesus so Raum geben, indem wir unsere Herzen zeigen, unsere Liebe, unsere Hingabe zeigen. Und wie diese Frau, als sie zu den Füßen von Jesus gegangen ist, sie hat das Öl genommen, oder? Das Ölgefäß hat sie zerbrochen und mit ihren Haaren hat sie seine Füße getrocknet, mit ihren Tränen hat sie hat sie ihn geliebt. Das war nicht schön. Die Leute haben sich über sie, die haben sich gefragt, was macht die Frau hier? Die ist nicht mal eingeladen zu diesem Fest und sie benimmt sich so, aber sie konnte ihre Liebe nicht mehr zurückhalten, weil es wie ein Feuer war, das nicht mehr zu stoppen war. Und das wünsche ich mir als Vineyard-Bewegung, dass wir dieses Feuer auffangen können.
Wie würdest du diesen Wert Leidenschaft in der Anbetung jemanden erklären, der Jesuskirche oder die Bibel nicht kennt? René?
Also Jackie Pullinger hat gesagt, ein Mann hat sie, nachdem sie zum Glauben gekommen ist oder eine Weile mit Jesus unterwegs war, hat ein Mann in der Bahn sie gefragt, wissen Sie von Jesus? Und dann sagte sie, also ich weiß nicht, also ich kenne ihn. Also sie hat eigentlich beschrieben, da ist so viel mehr als nur dieses Wissen, dass er ist, ne? Oder gehören sie zu Jesus irgendwie. Und sie sagte, ich kenne ihn, also ich weiß, wer er ist. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich die Leidenschaft ganz gut. Ich weiß, wer er ist, was er tut und ich bin auch schon den Weg mit ihm gegangen. Und das ist eine Liebe, die tiefer geworden ist, die freundschaftlich ist und besonders und wo ich weiß, der lässt mich nicht in den Stich, aber das kann ich nicht in 5 Minuten erleben. Nicht mal in einem Jahr, es reicht mein Leben nicht aus dazu. Ich bin heute 11 Jahre verheiratet, ich habe heute Hochzeitstag und ich habe meiner Frau geschrieben, ich freue mich auf die nächsten 11 Jahre mit dir und da ist ja so viel mehr, was wir nicht in Worten beschreiben können, was diese Liebe gebaut hat, auch durch manches, was vielleicht schwierig war oder nicht so gut. Und da ist Leidenschaft noch viel, viel mehr und viel tiefer, vielleicht als das die Welt versteht.
Hey, Leidenschaft, Erwartung, Zugänglichkeit, Ehrlichkeit, Vertrautheit, die großen 5 Vineyard-Anbetungswerte. Ich danke euch für dieses Podium, ich fand's total schön. René, Rike, Cornelia und Viren, Applaus, Leute! Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und wir haben heute gestreamt live von der Worship Fusion in Schwäbisch Hall.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.